Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Und wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder einschaltet. Zwar die Leonie und ich, wir haben heute ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet.
Ja.
Wir sprechen über den eklatanten und wahrscheinlich sehr oft außer Acht gelassenen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit.
Ich bin vielleicht die Falsche bei dem Thema heute, weil ich habe Woche 3 meines Männerfastens hinter mir. Ich habe alle meine Energie, jegliche sexuelle Energie in Sauerteigbrot und in Joghurt machen gesteckt und in die Arbeit. Ich habe 2 Yoga-Flows vorbereitet und die kamen einfach aus mir heraus. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube,
sehr gut kompensiert, würde ich sagen. Sehr gut kompensiert.
Keine Ablenkung von der Liebe und dem Verliebtsein. Und dazu kommen wir ja gleich. Verliebtsein ist ja in Wahrheit, macht es dich total blind für alles.
Stimmt, ja? Absolut.
Ist aber auch biologisch gesehen notwendig, damit man sich nur auf das eine konzentriert, und zwar die Fortpflanzung.
Ja. Also prinzipiell, wenn man Liebe und Verliebtheit nimmt, ist es ja eigentlich so, wie wenn man die verrückteste Achterbahnfahrt mit einem gemütlichen Spaziergang vergleicht.
Ja, ich stehe auf Achterbahnfahrten. Aber ich habe nur eine Achterbahnfahrt mit meinem Sauerteigbrot durchklebt. Also von dem her, da ist der Teig mal, hat er funktioniert mal nicht, aber sonst.
Ich glaube, dass viele Menschen mit dem Problem kämpfen, dass sie das oft verwechseln. Vor allem in der Anfangsphase, wenn man wen kennenlernt, ist ja immer alles so aufregend und neu und spannend und der Körper ist neu und der Mensch duftet und es ist alles einfach nur Gefühlsexplosion.
Ich finde eigentlich, das ist das Arge, dieses am Anfang, dieses totale, also wenn man da so 100% intuit ist, dieses nur für diesen Menschen die ganze Zeit, man wartet auf Nachrichten, man freut sich über jeden Schaß, diese Schmetterlinge im Bauch, dieses komplett. Man ist aber auch so, ich finde, so euphorisch im Leben. Also ich weiß noch, dass ich, wenn ich verliebt war, eigentlich immer super viel hinbekommen habe von meiner Arbeit eigentlich. Aber mich dann auch von diesen Menschen überhaupt nicht lösen konnte. So, wenn ich gewusst habe, okay, ich muss in der Früh irgendwo hingehen, es fiel mir so schwer, nur wegzugehen. Das war crazy.
Ich find's voll spannend, weil ich glaube, dass man, wenn man verliebt ist, ist ja eigentlich alles so auf Ausnahmezustand. Es ist, man hat die Mega-Power, habe ich das Gefühl. Man ist nicht müde. Man möchte einfach nur 24 Stunden am Tag mit dieser Person verbringen. Und ich finde das voll interessant, weil ich habe eh schon öfter zitiert den Berliner Paartherapeuten Holger Kunze, der ein super Buch geschrieben hat, das ich eigentlich nur mal ans Herz legen möchte. Das heißt, Lieben heißt Wollen. Ich meine, das ist schon ein sehr spannender Titel. Und der sagt auch, Liebe hat ja prinzipiell mit Verliebtheit überhaupt nichts zu tun. Was voll interessant ist, wenn man bedenkt, dass eigentlich ein Großteil der jungen Erwachsenen, dass sich das Leben von denen eigentlich großteils darum dreht, den richtigen Partner zu finden. Und vor allem ist es ja oft dann ein Anspruch, ich brauche einen Mensch, der diese Fireworks, diese Schmetterlinge, die ganze Zeit in mir auslöst.
Also ich finde das Schmetterlingsgefühl schön, aber ich fand es eigentlich dann dieses Zusammensein, wo die Ruhe da war, auch schön. Ich brauche aber, bei mir ist es halt vielleicht auch wegen der Borderline-Erkrankung einfach der Fall, dass ich halt generell ein aufregendes Leben führe. Also mein Leben ist schon sehr mit sehr viel Achterbahnfahrt. Und deswegen waren meine Beziehungen ja auch immer Achterbahnfahrten. Deswegen kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass da weniger Liebe da war, aber es war halt eine andere Liebe, als sie vielleicht andere empfinden. Also ich brauche dieses Achterbahn-Ding schon stärker. Aber das kann man ja auch, ich finde, man kann das in der Liebe schon auch reinbekommen, indem man halt zum Beispiel einfach aufregende Dinge zusammen macht und wo man sich halt, in dem Moment ist man dann wieder, finde ich, manchmal wie verliebt früher, wenn man so zum Beispiel irgendwas, ich war auf einem Festival mit meinem damaligen Freund und da war das wie in unserer Anfangszeit einfach, da waren diese Schmetterlinge voll da und dieses Aufregende. Man muss sich das halt, glaube ich, als Paar einfach schaffen, aber einfach auch sagen, okay, es ist halt ein anderes Gefühl als dieses Anfangsverliebtsein, aber es ist ja deswegen nicht weniger schön, sondern es ist ja eigentlich angenehm. Es ist ja, ich meine, ganz ehrlich, wie viel wenig Schlaf ich in der Zeit hatte, wenn man das Anfangsverliebtsein, also wirklich.
Es ist echt, ich kenne das so gut,
So viel Concealer gibt es gar nicht.
Ich finde es aber auch so spannend, weil wenn diese Schmetterlinge verschwinden und dieses gemütliche, entspannte Einzug erhält und ich finde, dann kommt ja auch so ein bisschen Autonomie wieder zurück, also der Mensch besinnt sich dann wieder, wenn die Verliebtheit so ein bisschen abflaut, wieder auf sich selber. Und ich habe immer dann das Gefühl gehabt, jetzt habe ich endlich wieder die Kapazitäten, dass ich mich um meine Karriere kümmert, um mein Studium kümmere. Und weil ich auch irgendwie gewusst habe, es ist auch schön, ich habe einen Partner, der mich unterstützt, der an meiner Seite ist und wo ich nimmer, wie in der Anfangsphase, wenn du wenn nicht gut kennst und wenn kennenlernst, wo du immer jedes Zeichen von der Person analysieren musst. Also du bist dann schon froh, okay, ich weiß jetzt, wie die Person tickt. Also wenn so ein bisschen Berechenbarkeit kommt.
Ja, wir haben ja wieder mal auf unserem Instagram-Kanal.
Couchgeflüster.Vienna.
Ich bin so stolz auf dich, Sina.
Dankeschön.
Wie viele Folgen haben wir jetzt? Und wir schaffen es jetzt echt jedes Mal, dass der Einsatz passt. Ich bin wirklich stolz. Haben wir ja wieder mal eine Umfrage gemacht. Und zwar eben über das Thema Verliebtsein versus Liebe. Was es macht den Unterschied aus? Was bedeutet euch sozusagen die einzelnen Themen? Und was ich interessant fand, waren die Antworten zum Teil. Ein paar Antworten fand ich ganz klassisch. Schmetterlinge im Bauch ist halt typisches Verliebtsein-Gefühl. Was ich interessant finde, waren aber auch Antworten wie, es ist, Verliebtsein ist nur kurzfristig und oft nur Grund von Äußerlichkeiten. Das fand ich zum Beispiel eine spannende Annahme von der Person, dass das Verliebtsein nur das ist. Ich glaube gar nicht, dass das so kurzfristig teilweise ist, weil ich kann mich noch erinnern, teilweise ging das bis zu einem Jahr.
Ich finde es voll interessant, weil das Komma komplett.
Mit kurzfristig bedenke ich 2 Monate.
Also, ja, man kann das komplett neurologisch erklären, was ich voll interessant finde. Also der Herr Kunze aus Berlin, und ich mag den total gerne, weil ich das Buch wirklich super finde, der schreibt, man kann anscheinend einen Mensch, der verliebt ist und einen Mensch, der gerade einer Gefahrensituation entkommen ist, neurologisch nicht unterscheiden. Also das finde ich voll spannend. Ich glaube, es ist wirklich auf diesen Adrenalinkick also ein bisschen rückzuführen, der dann eben abflaut. Und das kann bis zu 2 Jahre gehen, was ich voll unglaublich finde, du bist 2 Jahre lang unter Dauerstrom und Adrenalin und hast eigentlich immer so dieses Gefahr. Irgendwie, das ist
das
doch Wahnsinn.
Das finde ich ganz spannend. Ich würde gerne wissen, wie das bei meinem Gehirn ist, weil mein Hirn ist ja generell, also wenn jemand Borderline hat, bist du ja dauernd auf Todesgefahr. Mhm. Für dich sind ja alle Gefühle so extrem, dass du immer glaubst, zum Beispiel, wenn Angst und so ist, das die Todesangst und so weiter. Mhm. Deswegen wäre das eigentlich voll spannend, mal das auch zu sehen. Aber gut, was ich spannend fand, das ist oft nur ein Grund von Äußerlichkeiten, finde ich nämlich nicht. Ich finde, dass ganz stark irgendwie diese Imagination ausmacht, wie man sich mit dem Menschen nämlich sieht, dieses Verliebtsein.
Ja.
Da ist oft gar nicht zum Beispiel so das Aussehen da für mich, sondern dieses, wie ich mich mit diesem neben diesem Menschen in der Zukunft sehen kann.
Mhm.
Also empfinde ich. Und der Geruch. Oh Gott, der Geruch.
Ja, es ist einfach alles komplett neu und aufregend. Das ist, ich find ja eigentlich, wenn ich es jetzt zurückblickend betrachte in meinem Leben, ich glaube, 2-3 Mal war ich richtig hart verliebt. Und es ist einfach alles so Ausnahmezustand. Und ich bin eigentlich immer froh gewesen, wenn sie das wieder in meinem Kopf ein bisschen normalisiert hat.
Mhm.
Weil ich einfach auch dieses Gefühl gehabt habe, es laugt mich doch sehr aus. Also man hat auf der einen Seite natürlich das Gefühl, man kann Bäume ausreißen. Aber was mir schon auch immer aufgefallen ist, ich habe immer versucht, das in meinem Kopf ein bisschen zu relativieren und zu sagen, hey, du bist verliebt, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein. Mhm. Beziehungsweise, wenn du dann diese ganze Euphorie ein bisschen verlierst, hast du eigentlich erst die Kapazitäten, eben den Mensch überhaupt so zu sehen, wie er vielleicht ist, und auch ein bisschen die Dinge realistischer einzuordnen. Also haben wir dieselben Wertvorstellungen.
Sich ganz viele.
Genau. Ja, weil es ist halt, da kommt man eben drauf. Also ich glaube, dass viele Menschen sich nicht einmal deshalb trennen, weil es drauf kommen, hey, wir haben eigentlich unterschiedliche Wertvorstellungen, wir wollen was anderes vom Leben, sondern weil ich glaube, dass viele Menschen auch sehr an diesem Gefühl der Verliebtheit hängen und das auch oft eben mit Liebe verwechseln. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen daran liegt, dass viele nicht unbedingt die Vorbilder in Sachen Langzeitbeziehungen haben und halt dann auf dieses Hollywood-Kino, Hollywood-Drama so ein bisschen reinfallen. Also, dass man sich dann an dem orientiert.
Ja, da habe ich ein bisschen eine gegenteilige Meinung. Ich glaube schon, dass es echt oft ist, dass man halt erst, wenn diese rosarote Brille weg ist, dass man wirklich mal tacheles mit sich selber wieder redet, ob man da sich daneben sieht. Weil so meine Entscheidungen, warum ich mich getrennt habe, waren nie aus dem heraus, dass ich mir gedacht habe, boah, ich empfinde nichts mehr für den Menschen, sondern es war immer der Gedanke, sehe ich mich mit dem Menschen in 10 Jahre Kinder ziehen. Und das war der Grund oft. Also ich kann mich genau an einen Fall erinnern, wo ich da nach einer Partynacht das eben beschlossen habe bei das ist schon sehr lange her, und da habe ich den gesehen und mir gedacht, so, mit dem werde ich keine Kinder großziehen. Und dann habe ich mich dann getrennt. Und das war nicht das Gefühl, weil das Gefühl wäre noch da gewesen. Da war noch diese Liebe. Deswegen, aber das ist halt vielleicht auch die Erfahrung an sich, dass man, ja, ich glaube, da hat jeder so eine andere Vorstellung. Ich glaube halt, wie du auch sagst, das mit dem Hollywood, das glaube ich schon, dass das oft viele glauben, dass man da so, ich weiß nicht, den Hyperact machen muss, ständig in einer Beziehung. Aber ich weiß nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele halt sehr verblendet sind in der Anfangszeit und über vieles hinweg sind.
Ich finde, es ist ja ein super schönes Gefühl. Aber ich finde, man tut es immer ein bisschen leichter, wenn man es eher als Kit sieht, der ein Paar am Anfang so ein bisschen zusammenhält. Aber prinzipiell muss man sagen, weil mir schreiben tatsächlich immer recht viele Mädels auf meinem Instagram-Account, wie man dieses Verliebtheitsgefühl in der Beziehung hält. Und manche schreiben mir auch, dass es ein Problem ist für sie, dass sie dieses Verliebtheitsgefühl am Anfang gar nicht gehabt haben, obwohl sie das Gefühl haben, die Beziehung passt. Okay. Und ob das ein negatives Zeichen ist. Und ich finde das voll interessant, weil ich glaube nicht, dass die Abwesenheit von Verliebtheit oder überhaupt das Verliebtheitsgefühl äquivalent zur Beziehungsqualität ist. Also ich glaube nicht, dass man das als Indikator nehmen kann, wie gut ist meine Beziehung, weil ich war nicht verliebt oder ich bin es nicht mehr oder so.
Ja, ich finde, was ich aber schön finde, ist, Verliebtheit ist die Fantasie, die uns hilft, Liebe zu verwirklichen. Das hat jemand von unseren Zuhörerinnen geschrieben und das fand ich einen sehr schöne Beschreibung, was Verliebtheit sein kann.
Mit Fantasie hängt es auf alle Fälle zusammen, weil das stimmt nämlich tatsächlich, wenn man Paare fragt, die schon sehr lang zusammen sind und von denen man das Gefühl hat, dass immer nur so diese spielerische Verliebtheit, diese Leichtigkeit haben. Ich glaube, dass da durch die Bank fast jeder sagt, man muss kreativ sein und ein bisschen Fantasie haben.
Ja, aber zum Beispiel 87, auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen, 87% bei unserer Umfrage glauben nicht, dass sie zusammenkommen mit jemandem, in dem sie nicht verliebt sind. Also ich würde zum Beispiel niemals mit jemandem zusammenkommen, mit dem, wo ich kein Verliebtheitsgefühl habe, aber aus dem einfachen Grund, weil ich das für mich selber gemerkt habe, dass ich das brauche und wenn ich das nicht habe, es zu einem Problem für mich in der Beziehung wird.
Hast du weil das Gefühl gehabt, dass dieses Verliebtheitsgefühl, dass das sie gleich am Anfang eingestellt hat oder ist das bei dir, also bei mir ist es zumindest so, dass es noch 2-3 Monate ist das eigentlich immer erst gekommen bei mir tatsächlich.
Was? Nein, bei mir ist das sofort.
Immediately.
Ich sehe einen Menschen und ich sehe das Potenzial für meine Empfindungen. Und mir ist das, was mir aufgefallen ist, dass ich oft, wo ich mir halt eher so aus praktikablen, unter Anführungszeichen, Gründen Menschen, also Männer in dem Fall meistens, gesucht habe, wo ich gedacht habe, das wäre eine gute Beziehung. Und da war dieses Verliebtheitsgefühl einfach nicht da am Anfang. Und man lernt sich ja trotzdem mal auf eine andere Art kennen. Und da ist auch das, wo ich sage, das wäre eine sichere Beziehung. Die wäre sehr wahrscheinlich super stabil. Aber ich würde so unglücklich darin werden, weil ich einfach merke, dass mir ich brauche Verliebtsein, um auch eine sexuelle Erregung zu bekommen. Und das ist bei mir halt, also das ist meins, aber da ist ja jeder auch unterschiedlich und bei mir ist dieses Verliebtsein recht schnell, aber gut, ich bin ja auch ein sehr extremer Mensch, was das betrifft. Aber ich fand das interessant, die wenigsten verlieben sich schnell, also die meisten haben angegeben, dass sie auch länger brauchen, um sich zu verlieben und dass das halt länger einfach dauert. Einige haben dann auch geschrieben, sodass das eben auch 2-3 Monate sich treffen und dann kommt das erst.
Ja, sehr
interessant. Ich finde das immer urstaunlich, weil ich mir denke immer so, nach 2-3 Monaten weiß ich, ob ich den Menschen zusammen sein möchte.
Also bei mir ist das immer mit Vertrauen verbunden gewesen. Also wenn ich gewusst habe, ich komme beim Fallenlassen, dann habe ich ja dieses Gefühl wahrscheinlich eher zugelassen. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn man verliebt ist, man projiziert, man idealisiert und man ignoriert.
Ja, also Red Flags, da kann man eine Folge dafür. Das kennt man doch, die Red Flags, die man so ignoriert in der Zeit.
Aber weißt du, was so schlimm ist, wenn du dann dieses Gefühl hast, so jetzt sehe ich diesen Mensch vielleicht klar und wenn du dann enttäuscht bist irgendwie und du vermisst und auch dieses Gefühl so, also es kann wirklich nach dieser Verliebtheitsphase kann echt alles passieren, deswegen es ist auch so spannend, weil es ist ja wirklich oft diese klassischen Kurzzeitbeziehungen, die eben 2 Monate bis 3 Jahre halten. Und dann ist Schluss. Also ich weiß nicht, ich glaube, es hat oft gar nicht so viel damit zu tun, dass sie die Leute auseinanderleben oder entlieben, sondern ich glaube, es haben auch viele diese Vorstellung, dass eben diese eine Person sie die ganze Zeit glücklich machen muss und die ganze Zeit dieses Verliebtheitsgefühl auslösen muss und ständig irgendwie alles richtig machen muss.
Ja. Mich hat letztens eine Zuhörerin gefragt, warum wir immer sagen, man muss sich selbst lieben, um andere zu lieben. Aber ich muss da ehrlich, das passt nämlich auch dazu, man muss sich selber, dieses Verliebtheitsgefühl selber, sich selbst gegenüber auch manchmal bringen, dann kann man das auch in der Beziehung weiterleben. Ich glaube nämlich, dass wenn man diese Aufregung für sich einfach für sich entdeckt, autonom Dinge macht, die man gerne mit dem Partner vielleicht machen würde, aber einfach mal für sich macht, hat man ja auch einen anderen Zugang dazu. Und ich weiß nicht, ich finde auch dieses, wie du sagst, dass dieses alles auf einen Partner abhängig machen, für manche Dinge sind halt Freundinnen vielleicht ein bisschen besser. Also wenn jemand zum Beispiel gar nicht gerne, ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendein Beispiel, ins Kino geht, eh nicht möglich momentan, aber theoretisch ins Kino gehen nicht so geil findet, warum man sich das halt so fix mit dem Partner einbildet, das muss so sein, weil das machen alle Pärchen. Oder dieses, ja, ich weiß nicht, ich fand das immer sehr schwierig, aber das habe ich gemerkt, dass das war eher in jüngeren Jahren, dass ich mir davon diesen gesellschaftlichen Normen beeinflussen habe lassen, wie eine Beziehung zu sein hat.
Also ich würde zum Beispiel sagen, ich glaube, dass man, also wie das mit Selbstliebe finde ich überhaupt immer so ein schwieriges Thema in ganz vielen Bereichen, ich glaube, dass man nicht einmal so sehr sich selber lieben muss für eine Beziehung, weil ich glaube, man übt ja auch Beziehungen mit Menschen, also in der, sicher in einer, also wenn du ins Außen gehst und wenn du mit anderen Menschen Beziehungen übst, dann bringt das sicher auch was. Also ich glaube, es ist schwierig, wenn man daheim sitzt und wartet, oh ja, jetzt habe ich vielleicht, oh ja, da ist die Selbstliebe.
Aber ich glaube, du wirst immer wieder in schlechte Beziehungen reingeraten, wenn du einen Mangel in dir mit einem anderen Menschen auffüllen möchtest.
Weil man dann auch vor allem Sachen versucht, in anderen Menschen auszugleichen, die man eigentlich mit sich selber ausmachen sollte. Und ich finde, da gehören eben auch so falsche Erwartungen ganz stark dazu, die man an einer Beziehung hat. Weil ich denke mal, wie hedonistisch ist es eigentlich, von einem Partner zu erwarten, du musst mich den Rest meines Lebens glücklich machen und wenn irgendwas in meinem Leben nicht passt und sei es der Job und sei es die Gesundheit, dann ist mein Partner dafür oder meine Beziehung daran schuld, dass das nicht funktioniert und mein Partner muss mein bester Freund sein und mein sexy Liebhaber und er muss mein Seelenverwandter sein. Ich meine, eigentlich, also eben von diesem Seelenverwandter löst in mir schon so viel Anti-Gefühle aus, weil ich finde, das ist so viel erwartet von einer Person. Also ich glaube, dass das eben so Konstrukte sind, die sehr viel aus Hollywood kämen, also man schaut sie tief in die Augen, ist so, you're the one und so. Also noch fast 4 Jahre Beziehung muss ich echt sagen, es ist ein bisschen, also ich bin echt weg von dem, weil ich finde einfach, eine Beziehung entdeckt man jeden Tag aufs Neue und man entscheidet sich jeden Tag aufs Neue für diese Person. Und am Ende des Abends, am Ende des Tages denkt man sich, ich bin echt froh, dass ich mit dir gemeinsam auf der Couch sitzen kann und dass du da sitzt und nicht irgendwer anderer.
Ja, das auf jeden Fall, aber zum Beispiel im man sagt immer so, es gibt so karmische Knoten, deswegen hast du mit manchen Menschen eine ganz tiefe Verbundenheit, obwohl du diese Menschen erst so ganz kurz kennst. Ich habe das mit ein paar Freundinnen gehabt, die ich erst kennengelernt habe und es war einfach so wie so Seelenverwandtschaft, aber das, wo ich sage, und da sagt man, das sind so karmische Knoten, dass du irgendwann mal vielleicht in deinem vorherigen Leben schon so connected warst und mit manchen Menschen auf dieser Erde heißt es, sich auch davon diesen karmischen Knoten zu lösen, das heißt, man geht Beziehungen kurzweilig ein, um das halt einmal durchzuspielen und dann loszulassen, weil das vielleicht früher nicht funktioniert hat. Und das finde ich auch immer ganz nett, wenn man sich das überlegt, okay, man hat vielleicht eine tiefe Verbundenheit gespürt, aber vielleicht ist es die Aufgabe, das auch loszulassen. Also nicht zu fest auch an Dingen zu hängen, nur weil man glaubt, dass das muss jetzt der Seelenmensch gewesen sein, weil man das so gespürt hat, so stark.
Ja, da tut man sich, da macht man sich, da steht man sich ja, finde ich, total selber im Weg, wenn man Beziehungen loslassen versucht. Also ich weiß das selber aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man sich dann immer einredet, wenn eine Beziehung vorbei ist, oh, das war mein Seelenverwandter und das war the one, puh, da dauert dieses ganze Abschließen richtig, richtig lang.
Ja, also man sagt sich, es ist ein karmischer Knoten gewesen und ich habe ihn gelöst, ich zerschneide diesen Knoten mit diesem Leben. Ich glaube daran, dass es schon so eine Verbindung, ich habe eine Leonie, es gibt eine zweite Leonie in meinem Leben und ich habe sie kennengelernt bei meiner Yoga-Lehrerin-Ausbildung und ich habe sie gesehen und es war einfach so, als ob ich diesen Menschen schon meine seit Ewigkeiten kenne. Einfach dieses tiefe Gefühl von, ich muss mit diesem Menschen Zeit verbringen und das ist auf einer freundschaftlichen Ebene auch. Und ich glaube, dass man das manchmal spürt. Klar, bei der Verliebtheit kommen noch diese Fantasien, wie wäre es, wenn wir heiraten, Kinder bekommen, dazu oft. Aber diese tiefe Verbundenheit, an die glaube ich schon. Aber ich glaube halt, dass sich da die Leute so reinsteigern, dass sie dann glauben, man hat das nur einmal. Man hat das mit ganz vielen Menschen und mit manchen muss man das sogar lösen. Und das finde ich echt, das hat mir zum Beispiel extremst geholfen, über meine vorherige Beziehung hinwegzukommen, weil ich mir gedacht habe, okay, das war eine extreme Verbundenheit. Und irgendwie spüre ich die nach wie vor, wenn ich an diesen Menschen denke, dass ich einfach weiß, ich habe mit dem etwas ganz, ganz Tiefes verspürt und das war auch in Ordnung so, aber ich musste das für dieses Leben halt einfach lösen und loslassen. Das hat nicht seinen Platz gehabt.
Es kann einfach auch so mächtig sein. Dieses Verliebtheitsgefühl ist so mächtig und
ja, eine Waffe.
Das ist, also es kann wirklich, ich finde, es kann positiv sein und es kann auch negativ sein. Und ich finde es, ich mein, wenn man jetzt diesen Zustand der Verliebtheit auch permanent hätte im Leben, wäre man ja gar nicht lebensfähig, weil man würde ständig Zeit damit verbringen, irgendwie an die andere Person zu denken. Und jeder kennt das, wenn er irgendwie in der Arbeit da sitzt und sie denkt, Ma, was macht er jetzt wohl gerade? Hey, ich meine, eigentlich bist du überhaupt nicht mehr lebensfähig in dieser Situation. Du, alles dreht sich um die andere Person. Du hast keinen Hunger. Du hast du laberst alle Freundinnen nur wegen diesem Typ oder wegen diesem Mädel voll. Und alle sind so, bitte red mal über was anderes. Ich kann es nicht mehr hören, wie toll die Person ist. Eh schön, aber es ist meist eigentlich komplett irre.
Ja, ich finde es süß, einige haben da geschrieben, so, dass man halt, wenn man an die Person denkt, lächeln muss. Und das finde ich halt, das stimmt so sehr. Man ist so, man sitzt dann irgendwo und denkt sich so, oh, und dann ist man so happy und alles ist so cool und schön. Und es ist eigentlich ein schönes Gefühl.
Ich glaube, dass dieser gute Tipp ist, auch wenn man an seine Beziehung denkt, wenn man schon einige Jahre zusammen ist.
Ja.
Meine Meinung ist, diese anfängliche Verliebtheit ist auf Dauer nicht haltbar, hat aber nichts mit der Beziehungsqualität zu tun. Also man sollte dieses Nachlassen, wenn dieser Gefühlsrausch so ein bisschen weniger wird, das eher positiv anerkennen und eben sie versuchen, vielleicht auf eine freundschaftliche Ebene zu begeben. Das klingt jetzt total friendzoned. Ich glaube da nicht, dass zum Beispiel solche Sachen wie Begierde und Verlangen und Sex weniger werden müssen. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, dass man das schon auch weiterhin halten kann, aber dass man echt davon weggeht, dass diese crazy Verliebtheit, dieses Alles oder Nichts, dass das die Beziehung so bestimmt.
Ich weiß nicht, das Ding ist, ich glaube auf jeden Fall, dass diese Hardcore-Verliebtheit, dieses Freundschaftliche, es muss sich irgendwann mal einstellen, weil sonst wirst du es einfach nicht auf ganz lange Sicht schaffen. Ich glaube aber, dass wenn, also für mich persönlich wäre es zum Beispiel nicht tragbar, nicht verliebt zu sein. Aber ich glaube, wenn man halt generell das Gefühl hat, dass man was, man muss sich halt hinterfragen, warum man zum Beispiel verliebt sein vermisst, wenn man es nicht empfunden hat. Hat man es vielleicht schon mal davor bei jemand anderen empfunden? Und halt dann auch trotzdem die Beweggründe, warum man in der Beziehung ist, hinterfragen. Ich meine, man muss sich ja nicht dazu zwingen, nur weil eine Beziehung sicher und stabil ist, eine Beziehung zu führen, wenn es ein Anliegen ist. Das mit der freundschaftlichen Sache finde ich voll schön, weil das, glaube ich, ist das, was ganz vielen jetzt auch in der Corona-Zeit vielleicht bewusst geworden ist, dass sie halt das so tiefe Verbundenheit nochmal wiederentdecken konnten auf eine andere Art, die nicht nur mit Partnerschaft jetzt so, sondern es ist freundschaftlich. Und das finde ich wirklich, wirklich schön, aber ich würde mich auch davon nicht stressen lassen, wenn man da vielleicht noch nicht so weit ist, weil jede Beziehung ist ja auch super unterschiedlich.
Und alle es ist voll der Weg, es ist wirklich ein Weg. Man geht da wieder teilweise zurück und manchmal hat man eben, wie du sagst, diese Verliebtheitsphasen dann wieder ganz krass. Und ich finde, dass man das tatsächlich, was auch sehr viele Paartherapeuten empfehlen, was ich spannend finde, auch wieder Neues in der Beziehung zu installieren, wenn man eben das Gefühl hat, die Aufregung ist vollkommen weg. Aber eben, es ist halt durch Corona wahnsinnig schwierig, neue Dinge auszuprobieren. Du kannst auf den Berg kraxeln, du kannst wandern, gell, okay. Aber du kannst halt momentan nicht herumreisen und neue Orte erkunden. Es ist halt limitiert.
Ja. Na, das mit dem, ich empfehle dieses Buch ständig, Himmel auf Erden, der Weg der Sexualität. Und da ist so ein Tipp für Langzeitpaare, wo halt wirklich Paare 30 Jahre lang zusammen waren sind. Und da war das Thema Neugier, und zwar neugierig zusammen zu sein und neugierig wieder auf den Partner zu werden und den anderen eben auch ganz viel machen lassen, dann getrennt auch machen lassen. Also nicht dieses Vereinnehmen und dieses übertriebene Kontrollieren und auch diesen Zwang, alles zusammen erleben zu müssen. Ich glaube, das haben viele beim Thema Urlaub, wo viele Kompromisse eingehen, obwohl sie zum Beispiel nicht den Städtetrip machen wollen vielleicht oder den Bergwandertrip, ich weiß nicht. Anstatt dazu sagen, hey, weißt du was, mach das mit deinen Jungs, mach das mit deinen Mädels, whatever. Wir machen getrennt Urlaub auch, weil das ist, glaube ich, mal gut auf eine Beziehung, wenn man mal was wieder getrennt voneinander macht. Also ich meine, jetzt ist es schwierig, aber dieser Zwang, immer auch alles zusammen durchstehen zu müssen und alles zusammen machen müssen und dann ist es, der Urlaub ist, glaube ich, so ein richtiger, warum sich so viele nach dem Urlaub auch trennen, so ein Grund, weil man sich einen Kompromiss angegangen ist, den man vielleicht gar nicht gebraucht hätte.
Ja, wenn da zwei verschiedene Personen zusammenkommen, die natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen von Urlaub haben. Also für die einen ist es Strandurlaub, ist okay. Ja, voll, und für die anderen ist es halt Partyurlaub, für die anderen ist es Städtetrip. Ich glaube, dass das, also ich habe das tatsächlich in meinem Freundeskreis erst vor kurzem erlebt, das ist lustig, dass du das ansprichst. In meinem Freundeskreis ist das auch so ein bisschen beäugt worden, warum mein Freund und ich das zum Beispiel auch in Erwägung ziehen. Also wir haben schon immer unsere gemeinsamen Urlaube gehabt, aber wir haben auch, mein Freund fliegt mal mit seinen Jungs wohin und ich mit meinen Mädels, und das ist überhaupt keine Diskussion, und ich freue mich auch ehrlich gesagt, wenn ich mal weiß, er hat Spaß ohne mich, er kann einmal mit anderen Menschen reden, weil es ist nichts unheimlicher wie ein Partner, der keine Freunde hat, ganz ehrlich. Also für mich ist das zum Beispiel absolute Red Flag. Aber auch, wenn man sie dann wieder sieht und einfach sie wieder was zu mir erzählen hat.
Ja, voll. Also ich meine, ich habe ja immer meine Asienreisen immer gemacht oder irgendwelche anderen Urlaube alleine. Oder halt auch ganz viele Pressereisen, die ich alleine halt einfach komplett alleine oft gemacht habe. Also wo es geheißen hat, da ist an dem und dem Tag ein Event. Und ich bin halt davor schon hingeflogen und bin auch länger geblieben, um dann alleine auch Zeit für mich mal zu haben und mal nur das zu tun, was ich möchte.
Ja.
Und hat mir extremst gut getan in der Beziehung. Ich habe halt nur gemerkt, dass dann halt, es muss der Partner auch was machen in der Zeit oder halt für sich was entdecken. Weil zum Beispiel was bei meiner letzten Beziehung ganz gut auch geklappt hat, ist, dass er auf ein Festival gefahren ist, wo ich eben nicht mit war. Dafür habe ich in der Zeit, ich war glaube ich auf Urlaub oder so woanders. Und das war voll nett, weil man sich danach getroffen hat. Man hat Bilder ausgetauscht, halt im Nachhinein, weil wir uns halt in der Zeit kaum gehört haben. Aber es war auch mal wieder aufregend, weißt du, sowas vom anderen zu erfahren, wie ist das passiert, was habt ihr gemacht, irgendwie so sich wieder so, ja, was zu entdecken.
Eben, man muss also so diese Pausen erlauben, finde ich, in einer Beziehung, eben Gesprächspausen auch erlauben und einfach nicht so davon ausgehen, er muss sich am Morgen melden und er muss mal sagen, was er den ganzen Tag gemacht hat, sondern einmal.
Das definiert nicht Liebe.
Genau, und es ist auch wichtig, eben die Person so ein bisschen aus dem Schneckenhaus kommen zu lassen und nicht immer sofort mit Fragen zu löchern und so, was machst du, und sag mir sofort, was alles bei dir abgeht. Und ich kriege recht viel Nachrichten von Mädels tatsächlich, die sie auf unserem Couchgeflüster-Account auf Instagram auch schon bekommen, die sie Folgen zum Thema Corona-Beziehungsalltag wünschen. Und ich finde, ich habe ewig drüber nachgedacht tatsächlich. Ich meine, Corona wird bleiben und die ewigen Lockdowns und Aufzu wird jetzt vermutlich auch mehr Zeit so bleiben. Also der Wunsch nach einer Ideengebung zum Thema, wie überlebt meine Beziehung diese lähmende Gleichförmigkeit durch Corona, ist voll berechtigt. Aber ich habe eigentlich nicht wirklich einen Rat, außer man soll sich mit sich selber beschäftigen.
Ja, das tue ich ja. Männer fasten auch in einer Beziehung.
Aber es sind Projekte. Weißt? Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ich habe angefangen, exzessiv nach Marie Kondo-Style meine Wohnung zu sortieren. Das war für mich ein Projekt von 3 Monaten. Also wirklich mal komplett jede Schublade sortieren. Und ich habe mir dieses Projekt auserkoren und es hat mir wirklich sehr viel geholfen. Auch diese To-Do-Listen schreiben, sehr viel lesen, wieder lernen oder irgendwie gärtnern oder Studium anfangen. Wirklich. Also mir haben solche Sachen, so Projekte, helfen mir wahnsinnig, weil ich glaube, man muss auch ein bisschen weg von dem, mein Partner muss mich jetzt, vor allem jetzt in einer Zeit, wo der Partner vielleicht selber mit Ängste, Sorgen, Jobverlust etc. kämpft, man muss da weggehen davon, dass man glaubt, der Partner rettet mich jetzt, vor allem in dieser Zeit.
Ja.
Es ist so ein bisschen every man for himself momentan. Und wenn du in einer Beziehung bist, wo du gegenseitig eine gute Stütze sein kannst, ist das super, aber halt nicht, es ist so sau langweilig und du bereitest da keine Abwechslung mehr und mach was, ja genau.
Weißt du, was ich ganz, ganz schrecklich fand? Und das muss ich leider sagen, dass ich die Antwort, was Liebe ausmacht, nicht gut fand. Bedingungslos.
Ja, ich glaube, die Liebe ist immer an Bedingungen geknüpft.
Ja, aber das finde ich echt, also deshalb muss ich sagen, da habe ich ein bisschen diese Kritik und dieses bedingungslose Liebe, eben auch das Einfordern, so du musst mich bespaßen, weil wir lieben uns ja bedingungslos. Das ist, ja, Liebe sollte einfach fließen dürfen. Und das kann man dann nicht so, man kann klar sagen, hey, mir geht's nicht gut, können wir vielleicht was gemeinsam machen. Aber so der andere ist ja kein Clown.
Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich würde das auch total pragmatisch eher sehen. Und wahrscheinlich mache ich mich damit nicht so beliebt. Aber für mich ist Liebe halt auch irgendwo ein Geschäft. Weil egal, welche Tätigkeit oder welchen Lebensaspekt du aktuell hast, also ob es jetzt ist, ich schenke dir was Tolles zum Geburtstag, ich erwarte mir ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ich bin für dich da, wenn du ein Problem in der Arbeit hast, Ich erwarte mal, dass du mir zuhörst, wenn ich ein Problem in der Arbeit habe.
Also ist das nicht bedingungslos?
Es wird ja hochgerechnet, immer. Es wird immer hochgerechnet. Immer natürlich sollte man das nicht unbedingt machen, aber ich finde es durchaus nicht so schlecht, wenn in einer Beziehung so eine gewisse Geschäftlichkeit herrscht von beiden Seiten. So, ich lege klar auf den Tisch, was für mich wichtig ist, damit ich mit dir in einer zufriedenen Beziehung bin. So, der Haushalt muss aufgeteilt werden.
Und so oft gibt es Sex.
Genau, ja, auch sowas von mir raus. Also einfach, dass man Regeln definiert.
Auch. Also ich habe ja mit ein paar Therapeuten auch schon zusammengearbeitet. Und die haben mir auch immer wieder gesagt, dass es ist ein Gegengeschäft. Und dieses bedingungslos geben ist komplett, also bedingungslos geben vor allem, ist komplett falsch, weil das ist immer wieder eine Grenzüberschreitung der eigenen Energie auch.
Mhm.
Und da muss man vorsichtig sein, weil man halt dann das trotzdem verknüpft mit so, ja, ich gebe dir so viel, es ist nie bedingungslos komplett. Man erwartet sich immer irgendwo was, sei es eine Reaktion oder halt das, was zurückkommt.
Ich glaube, es ist halt so ein bisschen selbstverleumdend irgendwie zu erwarten, dass man das auch selber immer geben kann, weil ich glaube, Lebensumstände ändern sich. Das heißt, wenn man Kinder kriegt, wenn man selber krank ist, wenn man die Karriere auf einmal wieder vorantreiben möchte, das sind Umstände, in denen man selber für sich selber auch sehr viel Energie braucht.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch schwierig, wenn man immer sagt, ich erwarte mir die bedingungslose Unterstützung, bedingungslose Liebe von meinem Partner. Man kann sie selber auch nicht immer geben.
Ja, voll. Aber ich finde das Wort bedingungslos echt ein bisschen kritisch. Aber ich verstehe den Zugang dazu, dass man meint, man gibt einfach gerne, ohne da jetzt zu erschienen, dass man halt sich mal auch ein Ohr abkauen lässt, im Sinne von, wenn der Partner jammern möchte und vielleicht auch selber keinen Bock drauf hat, dass man es trotzdem macht, das verstehe ich. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein und seine eigenen Grenzen nach wie vor auch in einer Beziehung wahren und schauen, wo man halt selber, weil es gibt sowas wie ein emotionales Burnout.
Es ist definitiv eine extrem romantische Ansicht von Liebe und Partnerschaft, ich glaube, wenn man sagt, bedingungslos.
Ja. Na, bei mir ist das nämlich diagnostiziert worden, das emotionale Burnout zwischenzeitlich nach meiner eher toxischeren Beziehung, dass ich das halt habe, weil ich komplett ausgebrannt war. Und zwar wirklich wie bei so einem Burnout, dass ich teilweise, ich war einfach, ich habe mich wie tot gefühlt, innerlich. Und das ist halt auch diese Erwartungen ständig erfüllen zu müssen, diese emotionalen, die kommen eben vielleicht, weil man sich selber so hohe setzt. Oder weil es einfach einen toxischen Beziehungshintergrund hat, extremst hoch. Das kann passieren. Und da muss man echt vorsichtig mit sich selbst sein. Ich glaube, wenn es um die Emotionen geht, nochmal sich selber härter geißelt, wenn es in der Beziehungssache ist. Als wenn man zum Beispiel beim Job hat man vielleicht noch eher nochmal, dass man den Schritt zurück macht und mal von außen drauf blickt, als wenn man mittendrin in der Geschichte steckt. Also das finde ich ja.
Das kann man rational eher erklären, weil man dann, okay, ja, das ist jetzt der Job und das ist jetzt, das kann ich aber vielleicht auch ein bisschen auf andere schieben tatsächlich, vielleicht auf den Chef, vielleicht auf, also und in einer Beziehung, natürlich kann man viele Sachen auf den Partner schieben, aber irgendwie weiß man, ich bin halt auch dafür verantwortlich, ich bin halt auch Teil von dieser Beziehung. Und weißt du, was auch so spannend ist? Ich glaube, der Mensch hat immer so in Beziehungen, weil da haben wir auch schon öfter in Folgen auch drüber gesprochen, manchmal ist man sich dann eben auch in einer Beziehung so sicher der anderen Person und dann wird es halt gemütlich und dann wird es auch vielleicht ein bisschen langweilig, aber in Wahrheit, also ich habe das zum Beispiel oft, dass ich meinen Freund anschaue und immer, wenn ich ihm das sage, sagt er, du spinnst, aber ich denke mir dann oft, eigentlich kann ich mir dieser Person ja nie hundertprozentig sicher sein. Es kann immer irgendein Umstand passieren, der die Beziehung zum Scheitern bringt oder sonst irgendwas. Also du hast nie die Garantie, du hast nie die 100%ige Sicherheit, was ja auch wieder ein bisschen für Aufregung sorgt, natürlich, ja.
Ja, vor allem man sollte sich auch der Beziehung, ich will nicht sagen, nicht zu sicher sein, aber halt, es gibt einfach auch Lebensumstände, die es für einen vielleicht wirklich dann unmöglich machen, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Und da sollte man sich auch diesen Freiraum einräumen, dass das keine Verpflichtung ist, eine Beziehung zu führen, sondern eigentlich in unserer heutigen Zeit, und das macht den Unterschied, finde ich, ganz klar aus zu früher, dass wir können in Beziehungen gehen, weil wir das wollen oft. Also wir in unserer privilegierten Situation, nicht alle. Aber es ist keine Nutzbeziehung, wo halt vielleicht,
Versorgung halt im Vordergrund gestanden ist und die halt doch relativ, deswegen glaube ich ja, dass dieses ganze Hollywood-Kino und diese Literatur des 19. Jahrhunderts, also Jane Austen, die einen wahnsinnigen Mangel anscheinend an Romantik gehabt haben, weil natürlich die Beziehungen wahnsinnig zweckorientiert waren, da ist es um Versorgung gegangen, die Frau, die hat nicht arbeiten können. Es war nicht so, du gestaltest dein Leben so, wie du möchtest.
Ja. Wurden halt auch Verbindungen geknüpft. Mhm. Unsere Habsburger haben ja nur geheiratet, damit sie ihr Reich halten, sozusagen.
Müssen wir Folgen machen. Leonie ist Habsburger-Expertin.
Ja, das stimmt. Sollen wir das wirklich mal machen?
Voll gern.
Die verrücktesten Liebschaften der Habsburger. Ich glaube, ich habe sogar ein Buch dazu. Aber es gibt ja auch extrem spannende Charaktere in diesen kaiserlichen und königlichen Häusern generell in Europa, die ein sehr individuelles Leben geführt haben. Ich meine, die Kaiserin Sissi hat nur 4 Jahre im Endeffekt in Schönbrunn sozusagen gewohnt oder halt in Wien, in der Hofburg, whatever. Diese 4 Jahre nur da gewesen, sonst war die nur unterwegs. Das sind spannende Charaktere, die da herumgegeistert sind.
Meine Vermutung ist sowieso, dass Sissi wahnsinnig unabhängig sein wollte. Das wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, sie wollte eigentlich eher, es war ziemlich ein Freigeist, glaube ich. Ich glaube, das war eigentlich dieses Eingeschlossene, dieses Ehe- und Kinderkrank. Was halt so die Aufgabe war von Frauen früher. War leider so.
Ja, aber war halt auch, sie hat ihm dafür eingeräumt, dass er eine Geliebte hat. Dafür hat sie ein Schiff bekommen, das schwarz angemalt war, hat einen fetten Anker als Tattoo gehabt und ist auf See gegangen. Und bei der Sturm hat sie sich oben an den Mast anbinden lassen und hat die vollen Sturm miterleben wollen. Also wenn die gesund war, dann weiß ich nicht, was gesund ist.
Sie hat offensichtlich verstanden, Action in ihre Beziehung zu bringen, auch ohne ihren Partner tatsächlich. Aber das ist eben also ein guter Hinweis, weil ich glaube, man sollte dann wirklich tatsächlich aus dem Kopf vom Partner raus, man glaubt immer, man weiß alles und man kennt sie so lang und es ist alles andere, ist immer aufregender und woanders ist das Gras auch immer grüner und die neue Liebschaft ist wahrscheinlich auch viel besser und die Beziehung funktioniert viel besser. Es ist meistens nicht so.
Nein, definitiv nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir haben jetzt super viel über Liebe, Verliebtsein und Co. gesprochen. Ich werde sonst wieder nervös. Du weißt, dass Männer fasten muss und das Plan dauern.
Bald hast du es geschafft, Leonie.
Ja, übernächste Woche feiere ich ja, am 19. feiere ich meinen Geburtstag. Ich sage es einfach, wann es ist. Ich feiere am 19. meinen Geburtstag. Und bis dahin habe ich mir diese Bürde aufgebürdet. Das ist falsch.
Wie sagt man hast du eigentlich so? Vor, dann 30. Geburtstag wieder zu feiern, weil er letztes Jahr ausgefallen ist, oder feierst du tatsächlich den 31?
Wir feiern 30 plus 30, also plus 31, plus 1.
Also 30 und 31, beide.
Ja, wir feiern beides. Also wir machen Rambazamba. Ich und meine Corona-Tests. Nein, aber ich werde dieses Jahr auf jeden Fall, also ich werde es auch nachfeiern, vielleicht mit einer Sommerparty und ja, je nachdem, was sich alles ergibt. Aber man bleibt spontan. Bleibt spontan in der Zeit. Ich plane nichts, bis der Tag gekommen ist. Boah, außer das Männerfasten, das weiß ich, dass das da endet. Dann ist aus dem Aus.
Spontanität, das ist auf alle Fälle immer ein guter Tipp.
Ja. Na gut, wir verabschieden uns und sagen Bussi Baba und
bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.